Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Anke Richter. Sie ist Journalistenkollegin in New Zealand und sie ist wirklich bekannt geworden durch ein Buch, das sie geschrieben hat über Cults. Und sie war auch gerade beim Festival of Dangerous Ideas hier in Sydney und hat dort auch eine vielbeachtete Vorlesung gehalten. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Anke heute im Programm bei uns ist. Anke, du sprichst ja nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern du hast dich mit diesen Sekten und Cults dasselbe Erfahrungen gesammelt. Ist das so?
Ja, ich bin da mehr oder weniger reingefallen in dieses Thema, so vor ungefähr 10, 12 Jahren, und zwar in Australien. Ich war da auf einem New Age Tantra Festival in Byron Bay, Taste of Love Festival, was mich so ein bisschen persönlich interessiert hat, habe da auch was drüber geschrieben. Kleiner Fun Fact am Rande, ich bin auf diesem Festival dann selber in eine sogenannte Sex-Sekte reingerutscht über viele Jahre, namens ISTA, International School of Temple Arts, die also auch in Australien sehr aktiv ist, und habe auch da meine Kurse gemacht über die Jahre. Aber auf diesem Festival habe ich damals eine Frau getroffen aus Wellington, die als Jugendliche in einer früheren Sexsekte in Neuseeland, in Centrepoint, gelebt hatte, da missbraucht worden ist. Und über die bin ich dann neugierig geworden, was war denn Centrepoint hier in Neuseeland? Da sind ein Dutzend Leute verhaftet worden wegen Sex mit Kindern und Drogen, die sie mit Familien in Experimenten genommen haben und so weiter. Und das hat mich alles damals sehr interessiert. Ich habe dann einen Buchvertrag gehabt und habe über 2 Jahre lang das Aftermath, also die Spätfolgen dieser nicht mehr existierenden Sekte, recherchiert. Und so kam ich in dieses ganze Sektenthema rein, musste dann allerdings, um es jetzt irgendwie mal kurz zusammenzufassen, das ist wirklich ein großes Thema, ne, habe dann dieses Buch, diese Recherche nach 2 Jahren abbrechen müssen, weil das wirklich auch extrem schwierig war, juristisch, aber auch einfach mental, emotional. Und habe wirklich, man nennt das, glaube ich, 2 Traumatisierungen gehabt, dadurch, dass ich so nah an so viele Opfer und frühere missbrauchte Kinder angekommen bin. Und habe aber dann viele Jahre später, ich habe dann noch weiter andere Sekten recherchiert, einen Yoga-Kult in Thailand und Gloria Vale, hier eine fundamentalistische Sekte, christliche Sekte in Neuseeland und andere Gruppen. Und habe dann viele Jahre später mein letztes Buch geschrieben, Cult Trip, was also nun vor ein paar Jahren auch in Australien rausgekommen ist. Und damit bin ich nun irgendwie sehr aktiv und bin vom Auslandskorrespondentendasein in den Sektenjournalismus gerutscht und mache jetzt eigentlich nur noch Sachen zum Thema Sekten. Und zwar, ja, ich leite eine kleine Organisation oder eine mittlerweile auch größere Organisation namens Decult hier in Neuseeland. Und da erzähle ich dir aber auch gerne noch mehr dazu. Aber das ist schon mal so der grobe Überblick, warum ich mich damit beschäftige, mit diesem Thema.
Sag mal, Anke, wir sind natürlich ein Familienprogramm, aber kannst du uns denn vielleicht in diskreter Form einmal beschreiben, was macht denn eine Sexsekte?
Ja, es ist ein bisschen umstritten, es ist ein umstrittener Begriff auf jeden Fall. Aber bei Centrepoint damals in Neuseeland, das war so ein Auszug des Human Potential Movements in den 80er, 90er Jahren, da ging es vor allem darum, also Beziehungen zu öffnen, sich auszuprobieren, irgendwelche alten Wunden aufzuheilen, viele experimentelle Workshops zu machen und so weiter. Natürlich bezeichnet sich keine Gruppe selber als Sexsektor. Das ist dann was, was man dann später oder von außen, sage ich mal, lieber so einer Gruppe anhaftet. Und ist da International School of Temple Arts, wo ich nun selber auch unterwegs war, ja, oder Kurse gemacht habe und involviert war, da geht es eigentlich so ein bisschen um Neo-Tantra, aber auch so Selbsterfahrung wahrscheinlich im weitesten Sinne. Also es geht nicht unbedingt darum, dass man, ist mir fast ein bisschen peinlich, da jetzt zu tief einzusteigen, was so mein persönliches Mitmachen anging. Aber für mich war das damals einfach mein eigenes Involvement mit ISTA, war auch deshalb, weil ich mich so ein bisschen ausprobieren wollte und neue Sachen auch erleben wollte, die für mich einfach persönlich, glaube ich, damals wichtig und wertvoll waren. Und das war es auch, aber es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das eine ziemlich abscheuliche Organisation ist und dass da auch viele Dinge passieren, die schlecht sind und dass da Menschen, Frauen missbraucht wurden und vielleicht immer noch werden. Und dann habe ich mich also davon auch gelöst und habe dann zusammen mit meinem, also im Zuge auch des Journalismus, den ich zu anderen Sekten gemacht habe, natürlich auch begriffen, dass das, wo ich da selber involviert war, dass ich da nicht mehr hinterstehen kann und bin mittlerweile eine sehr ausgesprochene Kritikerin und habe auch letztes Jahr, vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, ihr hattet in Australien diese wirklich beeindruckende Victorian Parliament Inquiry into Cults and Fringe Groups, habe dann auch in einem Hearing so vor dem Parlament über Zoom dann auch dazu berichtet, ja, über das, was ich selber erlebt habe, aber auch aus meiner Sicht hier als jemand, die also nun auf diesem Gebiet sich auch viel Wissen angeeignet hat und eine Konferenz dazu veranstaltet habe. Also ich bin keine Sektenexpertin, ich bin Sektenjournalistin und ja, Advokatin kann man auch sagen oder Aktivistin. Vielleicht passt das so besser. Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Wandel auch von, weiß nicht, ob dir vielleicht meine Bücher davor ein Begriff sind, aber viele Deutsche zumindest hier in Neuseeland und vielleicht auch einige in Australien kennen vielleicht noch meinen vorletztes Buch, was auf Deutsch erschienen ist, Was scheren nicht die Schafe? Das war also eine eher amüsante Betrachtung, deutsche Auswanderin zu sein. Also ich habe immer so verschiedene Phasen meines Lebens, glaube ich, in Büchern verarbeitet. Und die letzte Phase, in der stecke ich also noch sehr tief drin, sind nun mal Sekten. Und ich glaube, das ist auch ein wirklich wichtiges Thema, auch für Australien. Wie gesagt, der Report von der Victorian Inquiry ist gerade erst letzten Monat rausgekommen, hat ziemlich viel Wirbel gemacht. Und ich bin sehr froh, dass da einiges auch gerade in Australien dazu passiert. Und deshalb war ich auch bei Fody und habe darüber gesprochen in Sydney beim Festival of Dangerous Ideas.
Ich wollte dich auf diese Untersuchung gerade angesprochen haben. Mhm. Ist das deiner Meinung nach ein gutes Resultat, diese Untersuchung?
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Resultat. Und ich weiß auch von all den Aktivisten und Opferorganisationen und Survivors und so weiter und Advocates in Australien, die da sehr aktiv mitgearbeitet haben, über viele, viele Monate und auch schon Jahre davor immer wieder versucht haben, irgendwie politisch was zu bewegen, dass die alle auch sehr, sehr zufrieden sind mit diesem Report, der da mit den 39 Empfehlungen an die Politiker, ans Parlament. Ob das nun alles auch so umgesetzt wird, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, so das Endziel für viele ist auch, dass es vielleicht dann auch mal in Australien, so wie es ja auch in Deutschland Sektenberatungsstellen gibt, auch in Australien einen Commissioner oder sowas gibt, dass es wirklich eine zentralisierte Stelle gibt, wo Leute Hilfe bekommen, wo Aufklärung gemacht wird, wo dieses Thema ernst genommen wird. Denn das ist bisher einfach untergegangen. Es ist ein viel, viel größeres Problem, als die meisten Menschen so denken. Ich habe es jetzt auch wieder in Sydney gemerkt, nach dem Talk und weißt du, wenn ich dann Bücher signiere und Leute mich ansprechen, wie viele Leute irgendwie eine Erfahrung gehabt haben mit einer Gruppe, die sie im Nachhinein als sehr problematisch sehen oder sie sind besorgt, weil sie jemanden kennen, der in einer Gruppe ist oder sie sind aufgewachsen in einer evangelikalen Gruppe. Das ist sehr, sehr viel häufiger, als man meint. Und viele Menschen reden da einfach nur nicht drüber.
Was ist denn die Attraktion? Ist es Selbsthilfe? Ist es was Religiöses? Warum wollen sich Leute solchen Gruppierungen anschließen?
Ja, die Frage beinhaltet schon eine falsche Annahme, weil niemand will sich einer Sekte anschließen. Ja, Sekten werben ja nicht, dass sie Sekten sind. Die sehen auch nicht aus, wie man vielleicht so landläufig sich Sekten vorstellt. Ja, man muss sich da auch von so alten Bildern lösen, dass ein Guru auf dem Berg sitzt und alle Leute in orangen Gewändern um den herum sitzen oder so. Die meisten Sekten haben halt ganz normale Dinge, die sie im Angebot haben, wie Yoga oder Meditationsretreats oder Bible Study Group oder ein Coaching-Programm oder sie haben Restaurants oder sie haben sogar Charities. Also Sekten sehen nicht aus wie Sekten für die meisten von außen. Und deshalb, man schließt sich denen an, genau aus den Gründen, wie man auch vielleicht in einen Book Club gehen würde oder in einen Sportverein oder irgendein Selbsthilfeprogramm, weil man Connection sucht. Das ist was zutiefst Menschliches, weil man vielleicht Dinge in seinem Leben hat, die man irgendwie verändern und heilen will. Und das ist auch so eine falsche Annahme, dass vulnerable people, also irgendwie vielleicht Leute, die vielleicht auch schwach sind oder geschädigt sind oder irgendwie Hilfe benötigen, dass die dann in Sekten landen. Das stimmt so überhaupt nicht. Das war auch eine der Aussagen, ganz klar, schriftlich, habe ich auch in meinem Talk angesprochen, dass das nicht stimmt. Denn was jemanden überhaupt anfällig macht, und das gilt für jeden Menschen, ist eine, ich kann es besser auf Englisch sagen, temporary situational vulnerability. Das heißt, das kann irgendwas im Leben sein, zum Beispiel Studenten, die an der Uni anfangen, werden sehr oft rekrutiert in koreanische Bible Cults, ja. Oder man hat jemanden verloren, man hat vielleicht Krebs überlebt, man wechselt den Job, man zieht in eine neue Stadt. Also das sind keine Schwächen, das sind einfach nur Lebensabschnitte, die dann plötzlich einen dafür offen machen können, dass etwas landet, wo man vielleicht vorher gar nicht dran interessiert war. Das ist auch in meinem Fall so. Also da gibt es auch Gründe, warum ich vielleicht 10 Jahre vorher so eine Gruppe wie Esther überhaupt nicht angesprochen hätte. Und plötzlich kamen dann so Dinge zusammen, denke ich, ach, das probiere ich doch jetzt mal aus. Also von daher, ich glaube, das ist wichtig, auch wirklich so das kleine Sekten-Einmal-Eins. Es ist gut zu wissen, dass eigentlich jede könnte potenziell anfällig dafür sein, in irgendwas reingezogen zu werden, was dann am Ende aber doch nicht so klasse ist, wie es vielleicht von außen aussieht. Und ich glaube, allein schon so diese Awareness zu haben, ist schon ganz gut so to cult-proof your life.
Wie findet denn so der erste Kontakt statt? Also wenn jetzt zum Beispiel eine junge Dame, die geht 3-mal in der Woche zum Fitnesscenter, gibt es da Leute, die dich ansprechen oder so in der Richtung? Wie klappt denn das?
Es ist völlig unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel ein Fitnessunternehmen, was weltweit auch sehr erfolgreich und bekannt ist. Und da gibt es also schon viele Stimmen und Indikationen, dass das sehr culty ist. Auch ich würde es jetzt vielleicht nicht direkt als Sekte bezeichnen. Es geht auch nicht darum, unbedingt so dieses C-Word, also das dieses Label auf Sachen draufzupacken und sagen, ja, das ist eine Sekte, sondern es geht mehr darum, dass man problematische Strukturen erkennt. Und die kann es in jeder Organisation geben und in jeder religiösen Gruppe. Viele Sekten sind auch gar nicht religiös. Das ist so ein anderer Irrglauben, dass das nur irgendwelche komischen Religionen, kleinen Religionsgemeinschaften sind. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Family Cults und es gibt One-on-One Cults. Wie das passiert, um die Frage zu beantworten, ist total unterschiedlich. Man begeistert sich für was, dann gibt es meistens ein Transcendent Belief System, ein Charismatic Leader, sorry, wenn ich jetzt immer so am besten die englischen Ausdrücke benutze, weil die sind ja geläufiger. Es gibt ein Gemeinschaftsgefühl, man hat das Gefühl, man tut was Gutes für sich, für sein Leben, für die Welt. Es ist so eine größere Mission oft dahinter. Das kann also auch eine politische Bewegung sein. Es gibt also auch sehr radikalisierte oder extreme oder vielleicht auch nach außen gar nicht mal so extrem, aber dann intern sehr, sehr kontrollierende, auch politische oder weltanschauliche Organisationen und religiöse. Also es geht nicht um den Inhalt. Es geht nicht um das Belief System oder um den Glauben oder so. Es geht immer darum, wie ist die Organisation aufgestellt? Was sind so die Systems of Power and Control? Ja? Und ich glaube, wir müssen wirklich weg davon, uns irgendwie über komische Rituale oder so zu mokieren oder fasziniert zu sein von irgendwelchen crazy cult leaders und was die alles mit ihren Leuten machen und lieber hinzugucken, was sind denn die Dynamiken, die dazu beitragen, dass Menschen sich daraus nicht lösen können oder da reingezogen werden. Und um es in 2 Worten zusammenzufassen, der Common Denominator für alle Gruppen, so verschieden sie aussehen, ist Coercive Control. Ja? Und das kennt man ja auch aus zum Beispiel aus Partnerschaften, aus Domestic Violence Situations. Das ist nicht anders in Sekten, nur es ist viel schwieriger, sich dann daraus zu lösen, weil sozusagen die Kontrolle nicht nur von oben kommt, von einer Person, die einen schlecht behandelt und kontrolliert und alle möglichen psychologischen Tricks hat, dass man sich immer kleiner fühlt und immer schwächer und immer abhängiger und so, sondern das kommt dann auch von der Gruppe selber. Also es ist ziemlich komplex psychologisch, was da passiert. Da gibt es auch verschiedene Modelle, die das erklären. Also es gibt eine ganze Menge dazu, was man lernen kann und verstehen kann, um auch von diesen Klischees einfach wegzukommen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da sehe ich auch meine Rolle als Journalistin. Ich bin ja nun nicht Therapeutin oder so. Ich kann nicht Sektenaussteigern direkt helfen, hier Cult Recovery Therapy zu machen oder so, sondern ich versuche in meiner Rolle als Konferenzorganisatorin und als Journalistin und Public Speaker und so, to change the narrative, ja, den Leuten zu zeigen, um was geht es eigentlich wirklich. Es geht hier um Menschenrechte, und es geht um Mental Health, ja. Es geht um Trauma, es geht um Abuse, es geht um Leute, die wie Flüchtlinge in ihrem eigenen Land sind, wenn sie aus diesen Gruppen rauskommen zum Teil, gerade die da reingeboren worden sind. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass die meisten Menschen in Sekten sind halt nicht irgendwann so reingezogen worden, wie das bei mir der Fall war, sondern die sind reingeboren worden. Und die haben es am allerschwersten, wenn sie rauskommen, weil da oft auch so ein Ja, weil die nie wirklich ein Leben gehabt haben, wo sie wirklich sie selber eigentlich sein konnten, müssen sich erstmal finden und sind wirklich oft auch so komplett allein auf sich gestellt, wenn sie rauskommen, haben ihre gesamte Familie, ihr Support-Network verloren. Also es ist ein Riesenproblem, was wir einfach ohne diese Faszination der komischen Sachen, die Insekten passieren, betrachten müssen. Denn viele Sachen sind gar nicht komischer von dem, was man praktiziert, zum Beispiel jetzt Yoga oder so, ja, als in anderen normalen Organisationen. Und um das nochmal klar zu machen, das Problem ist nicht Yoga oder Meditation oder so, das mache ich auch alles sehr gerne, sondern es geht immer darum, welche Organisation steckt dahinter und wie verhält die sich und was hat die für eine Hidden Agenda.
Sag mal, spielen Drogen bei dieser Kontrolle über Mitglieder eine Rolle?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt durchaus Sekten, wo auch Drogen mit im Spiel sind. Ich habe auch von sehr problematischen Ayahuasca-Gruppen gehört. Also ich glaube, auch da, wie gesagt, sind die Drogen, je nachdem, von was wir jetzt so reden, aber ist vielleicht, zum Beispiel jetzt zusammen eine Ayahuasca-Zeremonie zu machen, ist nicht an sich das Problem. Das kann man alles sehr therapeutisch geführt und sicher machen. Ja. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind Drogen nicht unbedingt ein Teil von Sekten. Aber es gibt natürlich welche, die da auch mit experimentieren. Aber es geht ja oft auch sehr so um Purity und gesundes Leben. Und viele christliche Sekten und so würden niemals Drogen anfassen. Also ich würde sagen, eher ein Randproblem, aber es gibt durchaus auch Menschen, die sich damit schon beschäftigt haben, das ein bisschen zu erforschen, welche Sekten auch gezielt dann vielleicht auch so Experimente machen oder damit so ein bisschen ja, unterwegs sind. Gibt's auch.
In der modernen Welt sind ja viele Menschen einsam. Obwohl wir alle elektronischen Verbindungen zu uns haben, aber gerade so in der Stadt von Sydney gibt es ja sehr viele einsame Menschen. Sind wir heute anfälliger für solche Sekten, als das früher mal war?
Ja, gute Frage. Also das ist zum einen natürlich haben wir eine Loneliness-Epidemic, absolut. Das macht sicher Leute anfälliger dafür, dass sie auch online unterwegs sind und da Communities finden. Sicher auch ein Grund, warum auch viele sich mit so in Disinformation-Rabbit-Holes gefallen sind während Covid und so weiter. Das ist aber sicherlich der einzige Grund. Wie gesagt, Sekten wollen ja gar nicht unbedingt Leute, die einsam sind. Die wollen eigentlich gut funktionierende, erfolgreiche Menschen mit Geld und guten sozialen Netzwerken, die ihnen wieder andere Leute bringen und ihnen auch so einen sozialen Status bringen. Und so. Einsamkeit kann ein Grund sein, aber es ist vielleicht, ich glaube, wir sind alle bis zum gewissen Grunde einsam. Alle suchen nach Gemeinschaft und suchen auch nach Dingen, die man gemeinsam mit anderen machen kann, die sich gut anfühlen und die man glaubt. Es geht eigentlich mehr um Idealismus als um Einsamkeit. Also dazu gibt es auch ein paar Untersuchungen mittlerweile. Also Celtic Studies ist ein akademisches Feld, das gibt es schon seit Jahrzehnten, dass man wirklich klar sagen kann, denn es geht ja nicht, wie gesagt, Leute sind nicht ungebildet oder dumm oder auch eigentlich nicht unbedingt einsam, die in Sekten landen, sondern oder die Insekten reingezogen werden, ne? Sondern wenn, dann ist es vor allem Idealismus, ja. Und das ist eine tolle Eigenschaft. Das sind Menschen, die Welt verbessern wollen. Deshalb finde ich das auch so tragisch, dass viele Leute, dass dieses ganze positive Potenzial von Menschen, die wir eigentlich bräuchten, um gegen die Klimakatastrophe oder gegen Faschismus oder was auch immer aktiv zu werden, dass die dann leider in Gruppen gezogen werden, wo sie nachher so viel aufgeben und sich wirklich totarbeiten. Das ist nämlich auch ein Zeichen von Sekten, dass man wahnsinnig viel so Volunteerarbeit macht und dass man oft auch bis hin zu Modern Slavery und so geht und Ausbeutung. Ausbeutung ist eigentlich das, was alle Sekten machen mit ihren Leuten.
Du hast vorhin eine Organisation erwähnt, der du, glaube ich, die du mitgegründet hast. Die Cult nennt sich das. Ihr habt jetzt auch wieder eine Konferenz, steht an?
Ja, an die Cult habe ich also aus dem Boden gestampft. Es war eine ziemlich damals wahrscheinlich eine Schnapsidee. Beziehungsweise ich habe nicht so recht gewusst, was ich mir da auffalse mit dieser Idee, oh, let's just have a cult conference in New Zealand. Aber ich habe das getan vor vor drei Jahren haben wir angefangen und dann vor 2 Jahren hatten wir die erste Konferenz und die war ein wirklich durchbrechender Erfolg. Das war so die erste Sektenkonferenz in Australasia. Wir hatten viele Australier auch dort live gelivestreamt und so weiter. Das machen die jetzt alles wieder und zwar ist es im Oktober, 24., 25. Oktober in Christchurch, aber jede kann auch von Australien aus mit Online-Tickets den Livestream, aber auch alle Sessions aufgezeichnet, ist auch später noch angucken. Wir haben viele Australier dabei. Da passiert wahnsinnig viel bei euch. Und die Leute holen wir hier halt auch rüber. Und da gibt es viel so Trans-Tasman Collaboration. Es wird ein Zweitages-Event mit Experten, mit Survivals, mit Autoren, Autorinnen, Journalisten, Journalistinnen, tollen Panels über Healing Families und Children in Cults und Sexuality and Gender in Cults und all sowas. Wir haben große Themen, aber auch versuchen es auch ein bisschen nicht nur schwermütig oder nicht nur Trauma-Porn oder so dazu produzieren. Wir haben zum Beispiel einen Survivor-Story-Jam, wo dann so 5-Minuten-Takt Leute vielleicht einen Song vortragen oder ein Gedicht oder was Kurzes aus ihrem Leben erzählen. Also auch sehr positiv, irgendwie auch zu zeigen, hier, wir sind da, wir sind laut, wir haben was mitzuteilen, seht uns, hört uns. Das ist wirklich, ist sehr bewegend. Also ich freue mich da schon drauf und hoffe auch, dass aus Australien auch ein paar Leute zuschalten. Auf decult.net findet man alle Info dazu. Unsere Tickets sind schon da, sind schon im Verkauf. Und ab 1. September ist auch das Programm auf der Webseite. Und ja, ich bin super, super gespannt, wer alles kommt.
Und sag noch mal, wann soll das stattfinden?
Das ist vom 24. bis 25. Oktober in Neuseeland und online und heißt Decult und die Webseite decult.net und das ist Australasia's First Cult Awareness Conference.
Anke, ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser sehr guten Veranstaltung, die du da geplant hast und überhaupt deine Arbeit ist ja bewundernswert. Dafür danke ich dir auch und wünsche dir viel Glück und auch danke, dass du in unserem Programm hier mitgemacht hast.
Danke, lieber Wolfgang. Und für alle, die mich kontaktieren wollen oder mehr rausfinden wollen über meine Bücher, mein letztes Buch heißt Cult Trip, die können ankerichter.net. Da finden sie mich auf meiner Webseite und ich bin froh, und wenn sich Menschen melden und sich dafür interessieren. Und danke, dass wir heute darüber reden konnten.
Danke dir.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.